woher nimmst du die Kraft, weiterzugehen? Gerade wenn man sich in tiefen Heilungsprozessen befindet, in der derzeitigen Zeitqualität, wo so viel Verwirrung da ist, Herausforderung da ist, manchmal auch diese dunkle, hoffnungslose Stimmung in der Luft liegt. Wie nimmst du die Kraft, wie findest du die Kraft, weiterzugehen? Wie findest du den Mut, die Motivation für den nächsten Schritt? Und wie schaffst du das? Diese Frage wurde mir kürzlich gestellt und ich dachte, Mensch, ich beantworte die Frage doch einfach mal in einem Podcast und sag euch, was mich motiviert und was mir hilft, auch in herausfordernden Zeiten immer in aller Ruhe den nächsten kleinen Schritt zu gehen. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zum Morgenlicht-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann. Ich beschäftige mich beruflich mit körperorientierter Traumaheilung. Ich teile mein Wissen gern darüber und begleite auch die momentane Zeitqualität, die momentane innere Entwicklung, in der wir stecken, und schildere euch einfach, was meiner Ansicht nach ja die nächsten Schritte sind, die anstehen, und gebe euch die Tipps, die ich so auf Lager habe dazu. So, und wie ich schon eingangs erwähnt habe, mir wurde tatsächlich kürzlich diese Frage gestellt: Mensch, Lea, du gehst doch auch durch deine eigenen Prozesse und du erzählst ja auch manchmal darüber, dass es nicht immer nur einfach ist. Und wie schaffst du es trotzdem, zum Beispiel den Podcast immer weiter aufzunehmen oder den nächsten Newsletter zu verschicken und die Sachen zu machen, die einfach anstehen, die Dinge zu organisieren oder ja sonstige Sachen, mit dem Hund spazieren zu gehen, den Haushalt einigermaßen in Ordnung zu halten? Wie schaffst du das? Und auch wenn ich mich da jetzt nicht als totaler Überflieger sehe. Wow, bestimmt kein Vorbild für den perfekten Haushalt oder die sogar perfekt jetzt auf der beruflichen Ebene. Aber ich kann, denke ich, was darüber sagen, wie man trotz tiefer innerer Prozesse trotzdem noch versucht, eine Art Konstante im eigenen Leben zu erschaffen, wo man trotzdem auch die Dinge tut, die einfach wichtig sind, die anstehen. Und da kann ich vielleicht euch ein bisschen ein Beispiel sein oder ein bisschen Mut machen, auch denjenigen von euch, die sagen, oh nein, ich bin in meinem Prozess und nichts geht mehr und ich komme zu nichts oder schaffe nichts oder alles bleibt liegen. Und da einfach euch vielleicht ein paar Wege zu zeigen, wie man auch in solchen Phasen Motivation finden kann, was einen so mitnehmen kann und was einen beflügeln kann auch in solchen Momenten. Da verrate ich euch heute mal, wie das bei mir ist. Und für alle, die vielleicht mich noch nicht kennen, ich bin seit einigen Jahren dabei. Ich bin seit vielen Jahren auf meinem inneren Entwicklungsweg und habe viel am Anfang mehr auf Seelenebene war ich unterwegs, auf der feinstofflichen Ebene, mehr im Sinne von Bewusstwerden, die Verbindung zu Gott wiederfinden, diese feinen Dinge. Und dann hat es bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, wow, jetzt kommt der Körper in meinen Fokus und ich will nicht nur eine Seele sein hier auf der Erde, sondern ich will, dass meine Seele auch tatsächlich im Körper landen kann, dass diese Verbindung zwischen Körper und Seele auch vollständig werden kann. Und in dem Zuge habe ich angefangen, mich mit Traumaheilung zu beschäftigen, weil ich schnell gemerkt habe, mein Körper ist nicht jetzt so ein toller offener Raum, der nur darauf wartet, dass die Seele einströmt und meine Lebensenergie und meine Schöpferkraft und meine Wahrnehmung, dass alles einfach kommen darf, sondern mein Körper kam mir vor wie ein vollgestopfter Schrank, wo die Tür mit zwei Vorhängeschlössern abgeschlossen ist und so eine Art Gefahrenschild am Schrank heftet, wo es heißt, bloß nicht öffnen, Danger, Danger, da sind schreckliche Sachen drin. Explosives Material ist da drin. Das heißt, ich hatte mich im Laufe meines Lebens so stark distanziert von meinem Körper, so abgekapselt auch vom Körper, und all meine traumatischen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ob das kleinere Sachen waren wie ein Unfall, ein Sturz, schlimme Erfahrungen, länger andauernde und tiefergreifende Erfahrungen aus meiner Jugend, Missbrauch oder so, oder frühkindliche Erfahrungen von fehlender Bindung oder Vernachlässigung oder was ich sonst noch alles so erlebt habe. Das alles war einfach in meinem Körperschrank drin und die Tür war zu. Und ich habe gemerkt, also wenn es wirklich so sein soll, dass meine Seele in diesem Körper wirklich schwingen will und sich vollständig ausdrücken möchte hier im Körper, dann muss ich aufräumen. Das geht so nicht. Ja, wie wenn jemand in eine Wohnung einziehen will und du machst die Wohnungstür auf und dann bleibst du auch schon wie angewurzelt stehen, weil da ist alles voll, bis hoch an die Decke stehen die Kisten und da ist kein Gang mehr, wo man durchgehen kann. So ging es mir mit meinem Körper. Und ich habe dann vergeblich versucht, mit spirituellen Werkzeugen oder Herangehensweisen mich dem Körper zu nähern, also allein durch Meditation oder den weichen Atem oder das Erlauben, dass Dinge sich verändern. Und dann habe ich einfach gemerkt, auch wenn es sehr entspannend war und sehr wohltuend war, aber ich komme nicht wirklich dran. Und ich habe dann gemerkt, ich muss erstmal meinen Körper verstehen, ich muss mein Nervensystem verstehen, ich muss verstehen, wie mein Körper reagiert, wie der spricht, die Sprache des Körpers lernen. Dann kann ich erst dem Körper einen heilsamen Raum anbieten, wo auch er heilen kann. Ich habe einfach gemerkt, was die Seele braucht und was der Körper braucht, das sind zwei Paar Stiefel, da gibt es große Unterschiede. So, und als ich dann praktisch gelernt habe, okay, so bietest du deinem Körper einen heilsamen Raum, da am Anfang, die ersten Jahre von diesem Heilungsweg, da sind erstmal so größere Sachen zum Vorschein gekommen. Also ich denke dann immer, wenn ich an Körperschrank denke, denke ich immer an unseren Putzschrank hier bei uns zu Hause. Und wenn ich den Schrank aufmache, dann fällt mir manchmal so ein Besen entgegen oder der Stab von diesem Wischmopp oder so, der kommt mir entgegen. So die größeren Stücke oder drei oder vier Eimer, die ich irgendwie schräg übereinander gestapelt habe. Und das fällt mir dann erstmal so entgegen. Und auf meinem Heilungsweg war es echt so, dass am Anfang mehr so Sachen aus meiner jugendlichen Zeit zum Vorschein kamen. Sachen, die ein bisschen mehr jetzt aktueller waren, mehr im Hier und Jetzt waren als jetzt die frühe Babyphase. Und die kamen zuerst irgendwie so rausgefallen aus meinem Körperschrank. Und anhand derer habe ich erstmal gelernt, ja, wie geht man damit um? Wie geht man damit um, wenn Angst im Körper ist, wenn Panik da ist, wenn Wut da ist, wenn unterdrückte Kraft da ist? Wie geht man damit um, wenn Teile vom Körper erstarrt sind oder sogar vollkommen abgespalten, dass man sie gar nicht mehr wirklich fühlen konnte? Wie geht man damit um? Ich habe das gelernt. Und dann dachte ich, wo diese größeren Teile dann so aus dem Weg geräumt waren, dachte ich, hey, ich verstehe das. Ich komme jetzt zurecht mit Traumaheilung. Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe das jetzt abgeschlossen. Und habe so kurz mich so ganz froh gefühlt und wie so ein kleiner Überflieger. Hey, ich habe es geschafft. Und kurz darauf kam sozusagen wie so eine große Kiste aus dem Körperschrank zum Vorschein. Und ich habe wie gemerkt, als die Kiste aufging, ach du lieber Himmel, diese größeren Teile, die ich gerade mit viel Mühe weggeräumt habe, das war ja nur der Anfang. Das war ja nur das, was eigentlich über meinen eigentlichen Kisten drüber lag. Und jetzt, wo ich die beiseite geräumt habe, die Besenstiele sind weg, jetzt öffnet sich diese Kiste und da kommt erstmal eine Menge raus. Und bei mir kam erstmal ganz viel von der frühen Kindheit, aber es kam auch etwas, was ich längere Zeit gar nicht einordnen konnte, nämlich aus dem vergangenen Leben, aus dem, wo ich in meiner Wahrnehmung gerade erst raus bin und dann mit einer ganz großen, unerlösten Erfahrung hier in diesem Leben gelandet bin. und das war so eine anscheinend so eine prägende, so eine einschneidende Erfahrung, dass es mein ganzes Leben überschattet hat, meine ganze frühe Entwicklung überschattet hat. Und ich war dann tatsächlich 1-2 Jahre lang nur damit beschäftigt, diese vergangene Erfahrung aufzulösen. Und das war, wenn es jemand von euch interessiert, eine Erfahrung hier in der Nazi-Zeit und ein Erschossenwerden, was ich erlebt habe und was mir bis heute hier an meiner linken Kopfseite enorme Probleme bereitet und ja, einfach, was erst auch für mich komisch war, dass sogar auch Sachen aus vergangenen Leben ja in der Seele gespeichert sein können und dann tatsächlich auch unsere körperliche Entwicklung einschränken und auch vor allem unsere frühe Kindheit überschatten können. Weil wenn man gerade wenn man sehr schnell von einem Leben zum nächsten wandert, dann ist es tatsächlich manchmal so, dass man nicht genug Zeit hat, Sachen zu verarbeiten, zu verdauen und dass man im Sog des vielleicht auch eigenen gewaltvollen Sterbens dann hier reintrudelt und sich dann auch eine Umgebung um einen herum ansammelt, die nicht besonders hilfreich oder heilsam ist. Sozusagen mein unerlöstes Trauma bringt mich sofort rein in eine traumatische Familiensituation oder eine traumatische Kindheit. Und lustigerweise, nur als in Klammern erwähnt, es gibt ja gerade auch im christlichen Bereich viele Menschen, die sagen, es gibt keine vergangenen Leben und man darf darüber nicht sprechen oder darf nicht das glauben oder denken oder so. Und für mich war das auch total in Ordnung, wo ich mich mehr meinem christlichen Glauben wieder zurück zugewendet habe, das auch so wie beiseite zu schieben und zu sagen, ja gut, das ist ja auch völlig wurscht, ja, es geht um das Hier und Jetzt und ich bin jetzt hier und es geht um meine Beziehung jetzt zu Gott und meinen Weg jetzt in diesem Leben und an diesem Tag und in diesem Moment. Und kurz darauf kam ich aber an diese Erfahrungen. Und bei allem anderen, was so aus meinem Körper kam, konnte ich immer im Laufe der Zeit zuordnen, wo das herkommt. Ah, das kommt aus diesem Autounfall. Oder, boah, stimmt, da bin ich mal im Kindergarten total krass auf den Rücken gefallen, konnte mehrere Minuten nicht atmen. Und es wurde alles immer wieder aufgeschlüsselt und konnte sich zuordnen. Aber das hier, der große Dodge hier auf der linken Seite am Kopf, und die Todeserfahrung und diese Todesdynamik und dieses gewaltvolle Sterben und die Eindrücke von der Nazi-Zeit und diese Wahrnehmung von der dämonischen Ebene der Nazi-Zeit, das war für mich nicht in dieses Leben irgendwie einzuordnen oder auch nicht zu sagen, ja gut, vielleicht war es die Erfahrung von meinem Opa oder meiner Oma oder Urgroßeltern, sondern ich habe dann schon gemerkt, das war ich, aber nicht ich, das war ein Teil von mir, aber nicht hier heute, der jetzige, der hier sitzt und lebt und spricht. Und das war erstmal für mich eine ganz seltsame Zeit, weil es so lange gedauert hat, weil es so herausfordernd war, das anzuschauen und zu lösen. Und ja, die meisten Menschen wahrscheinlich sagen würden, hey, bei dir ist einfach nur eine Schraube locker, du spinnst doch, bildest dir irgendwas ein oder so. Und ich habe dann tatsächlich auch mal sehr zu Gott gebetet und gesagt, gib mir doch mal Klarheit oder zeig mir doch mal ein Bild. Ist es jetzt so, dass es nur ein Leben gibt und ich bin völlig auf dem Holzweg oder gibt es wirklich mehrere Leben? Und wie siehst du das? Zeig mir ein Bild. Und dann kam irgendwie ein Bild von so einer ganz großen Vase mit so einem ganz langen Hals so nach oben hin. Und diese Vase, hatte ich das Gefühl, es steht sinnbildlich für das eine Leben. Es gibt nur ein einziges Leben. Und dann kommt der Fall der Menschheit, der Moment, wo die Menschheit sich rausbewegt hat aus der liebevollen Beziehung zu Gott, aus dem im Einklang sein mit Gott, mit dem Schöpfer und der Schöpfung. Und dann ist die Vase wie umgefallen und in verschiedene Teile zerbrochen. Es gibt immer noch nur ein Leben, aber durch dieses Rausfallen aus der göttlichen Ordnung erfahren wir das eine Leben zerbrochen in Bruchstücken. nicht im sozusagen wie unsere Seele das Leben erfährt, sondern mehr wie wir es in diesem gebrochenen menschlichen Zustand, dem aus der liebevollen Verbindung zu Gott rausgefallenen Zustand erleben würden. Und das war dann für mich einleuchtend, dass es, ja, es gibt nur ein Leben, ja, das stimmt. Und gleichzeitig auch, wir erleben die Bruchstücke dieses einen Lebens. Und ja, okay, das war jetzt eine längere Abschweifung, sorry. Aber ich finde es auch selber sehr interessant. Auf jeden Fall bin ich dadurch, durch dieses vergangene Leben, und das war unglaublich, ich war wirklich 2 Jahre lang, jedes Mal, wenn ich eingetaucht bin in diese innere Wahrnehmung meines Körpers, was kam, oh, sterben, gleich sterben, gestorben sein, die Zeit danach, die Sekunden davor. Ich glaube, ich habe so viel über das Sterben rausgefunden, über gewaltsames Sterben, über die ganze Dynamik. Ich bin da so durchgewandert. Und zwischendurch dachte ich immer, boah, warum? Ja, warum? Was soll das bringen? Aber dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, es löst sich. Das vergangene Leben integriert sich wieder in meine Seele, die ganze Dynamik löst sich auf, auch dieser Todesschatten, unter dem ich geboren wurde, unter dem ich aufgewachsen bin, der geht so ein bisschen zur Seite. Und dann kam auch wieder bei mir so eine Art Freude. Yeah, ich habe es geschafft und jetzt kann ich endlich loslegen und jetzt ist mein Körperschrank leer und jetzt kann es losgehen. Hatte ich auch wieder so ein paar Monate Freude und bin auch gleich, wie ich auch immer so bin. Da habe ich gleich irgendwie angefangen, ganz viele Sachen auch zu machen, die ich immer schon mal machen wollte. Ja, und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Dann kam die nächste Kiste. Es war fast so, wie wenn ich erst das vergangene Leben zur Seite krusteln musste. Und jetzt ist die Kiste da. Von meiner frühen Entwicklung ohne dieses vergangene Leben einfach nur meins, mein eigenes. Und ich finde es so toll zu spüren, wie anders sich das anfühlt, nur mit meiner eigenen, jetzigen, in diesem Körper erlebten frühen Entwicklung zu arbeiten. Das Problem war, da gab es halt auch viel Freeze und viel Einsamkeit und Erstarrung und all möglichen Sachen. Das heißt, ich habe dann wieder gemerkt, oh nein, jetzt ist wieder meine Kraft eingeschränkt oder ich habe weniger Raum für alles andere und muss mehr mich dieser inneren Entwicklung widmen. Boah, Mann. Und ja, es gab wieder so diesen Moment, wo ich mich erstmal damit einverstanden erklären musste. So, und jetzt komme ich endlich wieder zurück auf das, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Wie gehe ich damit um? Als Mensch, wenn ich in dieser Heilung bin, wenn es diese Phasen gibt, wo vielleicht auch mal was Größeres heilen will, was nicht innerhalb von einem Tag geschieht oder von 2-3 Tagen oder nicht mal innerhalb von 2-3 Wochen, sondern mehr ein Jahr, 2-3 Jahre in Anspruch nimmt. Wie gehe ich damit um? Natürlich gibt es in mir auch manchmal so diesen Impuls, okay, das ist so herausfordernd, ich höre jetzt alles auf, ich schalte alles auf, ich kümmere mich um gar nichts mehr, ich widme mich nur dieser inneren Entwicklung. Andererseits habe ich von Anfang an auf meinem Weg immer gezeigt bekommen und ich hatte immer das Gefühl, Gott führt mich auf eine Art und Weise, die diesem Rhythmus oder dieser inneren Dynamik des Atems entspricht. Ich darf annehmen und einatmen und ich habe dann auch wieder was zu geben und atme aus. Also es gibt was, da geht es nur um mich und meine eigene innere Entwicklung und meine Beziehung zu Gott und das Annehmen von Liebe für mich. Und dann gibt es wieder etwas, was ich zu geben habe, was ich nach außen hin einfach mit anderen teilen kann. Und für mich hat sich das immer so angefühlt, dass beides da sein darf. Und mal ist das eine größer und mal das andere kleiner. Und diese Heilungsphasen sind für mich Zeiten, wo einfach mehr das Einatmen, das Annehmen, das eigene Heilen im Vordergrund steht und man weniger jetzt neue Projekte aufbaut, neue Sachen. Ich habe so viele Dinge, die ich gerne machen würde, die ich mir wünsche, die anstehen, ob das jetzt kleinere Sachen sind hier zu Hause oder ob das Sachen sind im beruflichen Bereich, wo ich sage, oh, das ist so ein Herzensprojekt, das würde ich so gerne und aufbauen und machen und tun. Und es geht einfach nicht. Es geht nicht in dieser Phase der Heilung und der inneren tiefsten Wandlung. Aber was geht, ist immer zu schauen, okay, was ist die kleine Sache, die ich trotzdem heute geben kann? Was ist es, die kleine Offenheit, die da ist, die kleine Möglichkeit, die mir zur Verfügung steht? Und damit halt das Maximale zu machen. Und ich denke, das habe ich in den letzten Jahren wirklich trainiert und geübt. Und dazu gehören verschiedene innere Dinge. Dazu gehört zum einen, dass ich nur das mache, was Gott mir zeigt oder wo ich spüre, da ist so diese liebevolle Hand, die mich führt, die mich in diese Richtung schiebt. Ich merke oftmals, dass ich etwas will und dass ich mir etwas wünsche. Und dann sage ich immer, oh, das wäre so schön, kann ich das nicht machen? Oh, das wäre toll. Aber es ist nicht diese liebevolle Hand da. Es ist nicht diese tiefere Unterströmung da, die das trägt und unterstützt. Und früher habe ich es dann oft trotzdem versucht. Und dann ist es nie was geworden. Und mittlerweile mache ich das seltener. Ja, ich spüre gleich rein und merke, nee, es wäre zwar wunderschön. Und wenn ich ein anderer Mensch wäre oder nicht in diesem Heilungsprozess wäre, würde ich es sofort machen. Aber es ist nicht... Es ist kein Fundament dafür da. Das heißt, ich gucke wirklich immer nach diesem Dein Wille geschehe. Und damit meine ich, dass ich einfach nur mit diesem größeren Willen, mit dieser größeren Liebe und Schöpfungskraft mitgehe. Das Gute daran ist, da muss ich nicht so stark sein. Ich muss kein Einzelkämpfer sein. Ich muss nicht alles alleine machen, sondern da ist schon eine Strömung da und ich gehe einfach mit. Wer mir da total hilft, ist der Matthias, mein Mann. Wir sprechen immer wieder über Dinge und gerade in Phasen, wo bei mir viel heilt und gerade auch mit der linken Gehirnhälfte, wenn da viel los ist, dann kann man nicht so gut logisch denken oder planen, nach vorne schauen, einen großen Überblick haben. Und dann ist es immer schön, dass er auf die Sachen schaut und mir dann einfach wir gemeinsam eine Liste machen von kleinen To-Do-Dingen, die ich halt machen kann. Und mein Job ist dann nicht, auf das große Ganze zu schauen und zu verzweifeln, sondern mein Job ist nur, die nächste kleine Sache wahrzunehmen. Was ist das kleine Päckchen heute? Die kleine E-Mail heute? Die kleinen Schrittchen heute? Und da ist Matthias ist wirklich ein toller Trainer dann immer für mich, wenn ich auch, manchmal habe ich das morgens, dass ich dann praktisch wahrnehme, wie es mir geht. Und wahrnehme zum Beispiel, wie wenig Energie da ist oder wie herausfordernd alles gerade ist und wie wenig Motivation da ist. Und dann schließe ich von diesem Moment in die Zukunft und sage, ich kann das nicht schaffen oder das geht alles gar nicht und so. Und gerade in dieses Fahrwasser. Und er sagt dann immer, bleib doch einfach im Hier und Jetzt. So ist es jetzt gerade, aber du weißt ja gar nicht, wie es heute Nachmittag ist. Du weißt nicht, wie es morgen ist. Kümmere dich gar nicht drum. Bleib immer schön im Hier und Jetzt. Und ich weiß auch nicht, wo er immer dieses Vertrauen hier her hat. Er kann wirklich im größten Chaos immer so ganz ruhig und gelassen einfach nur, was ist der nächste kleine Schritt? Und nur darauf konzentrieren und immer schön Gott vertrauen. Das war immer schon so eine Hilfe für mich und ich versuche das von ihm immer wieder auch zu lernen oder zu übernehmen. Oder er muss es mir halt 100.000 Mal sagen und mich dran erinnern, wenn ich da rauspurzle und dann wieder alles aus dem Einzelkämpfer heraus machen möchte. Und ich denke, ja, man könnte jetzt sagen, oh Lea, das ist ja schlimm, du bist so eingeschränkt. Aber auf der anderen Seite ist es auch wie so ein Training. Eben nicht, wenn ich jetzt nicht in dieser Traumaheilung wäre und ich hätte einen gut aufgeräumten und eingerichteten Körperschrank, dann würde ich doch vielleicht viel öfter aus meiner eigenen Kraft versuchen heraus zu agieren und würde mir auch was drauf einbilden, dass ich alles aus meiner eigenen Kraft heraus mache. Und so komme ich immer zu meiner Arbeit oder zu allem, was zu tun ist, wie ein absoluter Versager, der keine Kraft hat, der dem es nicht immer unbedingt gut geht, der wankt und schwankt. Und so stehe ich vor Gott und sage, hey, ich bin da so wie ich bin und du musst mir zeigen, wie ich das heute hinbekomme. Du musst mich an die Hand nehmen. Ich krieg's alleine ja gar nicht geregelt. Ich schaffe das nicht ohne dich. Und manchmal ärgere ich mich darüber, aber manchmal bin ich auch so dankbar, weil es mich zwingt, diese Liebe anzunehmen, diese Unterstützung anzunehmen, mich leiten zu lassen, statt alles als Einzelkämpfer irgendwie hinzufabrizieren. Jawohl. Dann, was ich auch ganz wichtig finde als Motivation, weil es ja dann auch darum geht, wenn man morgens eben da sitzt und merkt, boah, es ist so viel Schmerz da oder es sind so viele komische Gefühle da und komische Sachen da. Was mich immer motiviert, ist Liebe. Die Liebe zum Beispiel zu Menschen. Das ist etwas, was mich total motivieren kann. Und das ist etwas, was mich im Kleinen motiviert, wo ich dann gemerkt habe, zum Beispiel, es ist meine Aufgabe, immer morgens das Bett zu machen, am Aufstehen. Und es gibt so Tage, wo ich dann denke, oh nein, ich will doch jetzt schnell anfangen, oh Mann, dieses blöde Bett noch machen und die Decken hin und her ziehen. Und keine Motivation, es zu machen, auch ich habe überhaupt keine Motivation, das für mich ist auch überhaupt keine Motivation. Ach, denk doch mal, wie schön es dann ist, wenn das Bett gemacht ist. Das ist mir alles völlig wurscht. Aber zu wahrzunehmen, wie dass der Matthias sich zum Beispiel freut oder dass er das als wohltuend und geordnet empfindet, wenn das Bett gemacht ist. Ich kann mich oft motivieren, wenn ich einfach die Liebe zu jemandem wahrnehme und dann wahrnehme, ja, ich kann es jetzt nicht machen, mir ist es auch völlig schnurz und egal, aber ich kann es für dich machen. Für dich kann ich es machen. Und ähnlich geht mir das in meiner Arbeit, wenn ich zum Beispiel dann denke, will ich heute einen Podcast aufnehmen? Nee, ich will mich einfach nur hinlegen und wahrnehmen und üben und ein bisschen loslassen und die vielleicht den Schmerz, der gerade da ist, durchfließen lassen. Aber und es gibt auch nichts, was mich jetzt persönlich da hinter dem Ofen vorholt. So, oh, denk mal, wie toll das dann ist. Boah, das ist mir alles völlig wurscht. Aber das liebevolle Wahrnehmen von zum Beispiel euch, die den Podcast hören oder einzelnen Menschen, die mir Kommentare hinterlassen, die liebevolle Wahrnehmung, das ist dann wieder etwas, was mich motiviert. Und ich habe das gelernt in vielen Jahren, wo ich ja auch Einzelarbeit am Anfang fast ausschließlich Einzelarbeit gemacht habe mit Menschen. Das war das Erste, was ich gelernt habe in der Begegnung mit anderen Menschen. Und zwar diese liebevolle Wahrnehmung, dass mir ein Mensch begegnet und mein Job ist es einfach nur, den auf Seelenebene, auf ganzheitliche Art und Weise liebevoll wahrzunehmen. Und es ist tatsächlich so, dass wir auf Seelenebene eine Liebe haben, die wir für jeden auch haben können. Also das ist keine romantische Liebe oder ich will mit dir eine Beziehung starten, Liebe oder ich will irgendwas von dir, Liebe, sondern das ist diese tiefe, sagt man auf die Agape, diese ganz reine Seelenliebe, die den anderen als Kind Gottes erkennt, der die Seele des anderen wahrnimmt, die Schönheit, das Potenzial, die Tiefe, die Heilungsdynamik. Und ich hatte viele Jahre, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich einfach so unter seine Fittiche genommen hat und immer eingeladen hat, durch seine Augen auf andere zu schauen. Schau durch meine Augen. Schau nicht durch diese kleinen, was läuft hier schief, wo ist die Blockade, Augen, diese oder die Adleraugen, die nur die Fehler sehen bei anderen, sondern schau durch meine Augen. Und ich bin ganz froh, dass sie in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, damals gab es das Ganze noch gar nicht mit Zoom und Videocalls und so, das gab es alles noch nicht, die Technik gab es noch nicht. Da habe ich noch Telefonsitzungen gegeben und ich war ganz froh darüber, weil ich habe ganz oft auch viele Tränen geweint, einfach nur vor Berührtheit, gerührt zu sein, von der Existenz von einem anderen Menschen, das Wunder und den Wert wahrzunehmen von jemandem, den man nicht jetzt greifen oder an äußeren Dingen festmachen kann, sondern da ist ein Wert, ein Wunder im Menschen selbst, in der eigenen Existenz. Und es gab dann auch viele Klienten, die darauf reagiert haben und die zum Beispiel, wenn sie angefangen haben zu sprechen und ich habe sie wahrgenommen und gehört und war dann da, dass sie dann innegehalten haben und auch bei ihnen die Tränen kamen. Sie gesagt haben, ich wurde noch nie, glaube ich, so wahrgenommen. Was ist das gerade hier? Was passiert hier gerade? Und wo mir bewusst wurde, da ist eine Ebene von Liebe. Und wenn wir uns da, wenn ich mich da einklinke, bin ich motiviert. Da bin ich wach, da bin ich motiviert, da bin ich eingebettet in diese tiefere Liebe. Und da heraus kann ich dann wunderbar arbeiten, auch in Phasen, wo es mir jetzt persönlich nicht so gut geht oder wo einfach mal bestimmte Schmerzen oder Wehwehchen durch den Körper sich durchbewegen und Sachen sich am Lösen sind oder die Laune nicht so toll ist. Da gibt es eine Liebe, die ist immer da und in die kann ich mich immer einklinken. Und da ist Energie, da ist Potenzial, da gibt es andere Möglichkeiten. Und das ist etwas, was ich mir ganz oft zu nutzen mache, wenn ich merke, oh, mir fehlt jetzt die Motivation oder ich finde den Einstieg nicht oder alles in mir sagt, nein, ich will nicht oder die kindlichen Anteile sind da, die sowieso nicht arbeiten wollen oder nichts einbringen wollen oder sich nicht bewegen wollen. Und dann zu merken, wow, da ist eine Liebe da, die mich den nächsten Schritt gehen lässt und die mich motiviert. Liebe, die uns in Bewegung setzt, das ist für mich einfach super, super schön. Und natürlich auch eine Prise Disziplin, die braucht man natürlich auch. Also das merke ich schon auch, selbst wenn all meine Sachen angewendet sind und ich ganz kreativ versuche, auch mit meinen um meine Einschränkungen herum zu arbeiten und immer einfach das dankbar anzunehmen, was ich machen kann und das, was ich nicht machen kann, da auch ganz großzügig zu sein, zu sagen, ja gut, da hast du jetzt einfach mal ein bisschen unstrukturierter gesprochen, weil gerade wieder im Gehirn alles drunter und drüber geht, macht nichts, egal, du hast dein Bestes gegeben, das ist gut genug. Und manchmal brauche ich aber auch diese Prise Disziplin. Disziplin muss nichts Hartes sein, was wir gegen uns richten, wo wir uns ausbeuten oder unter Druck setzen. Das kann so ein guter, kraftvoller Halt sein, den wir in unser Leben bringen, dass einfach manche Dinge gemacht werden. Und ich merke, wenn man sich daran gewöhnt, bahnt man auch diese inneren Wege. Ja, wenn man sich daran gewöhnt, Dinge immer nicht zu tun, gewöhnt man sich daran, baut da die Straßen dafür auf oder die Straßenblockaden, die Straßensperren. Aber wenn man sich gewöhnt, okay, egal wie es mir geht, ich tue diese Dinge, die allerwichtigsten, die notwendig sind, dann ist es möglich. Und was ich auch wichtig finde in so Heilungsphasen, ist tatsächlich die Prioritäten anders zu setzen. Ja, ich habe neulich unsere Fenster gesehen und dachte, die waren auch schon mal sauberer. Und andere Sachen, wo ich vielleicht so eine Art tiefgreifende Putzarbeiten ein paar Mal einfach übersprungen habe und gedacht habe, okay, Hauptsache ist einmal durchgesaugt und einmal durchgewischt und das soll mal genügen. Und wo ich dann einfach merke, das ist auch in Ordnung. Ja, ich brauche nicht immer den Anspruch zu haben, mit derselben Energie, die ich habe, wenn gerade keine Traumaheilung oder innere tiefe Prozesse am Laufen sind, die Sachen zu machen, wie wenn ein Großteil meiner Energie gebunden ist, einfach durch diese innere Arbeit. Das brauche ich nicht, da brauche ich mich nicht so unter Druck setzen. Und dann bleibt der Wäschekorb einfach nochmal 2 Tage länger stehen oder so. Und dann die Sachen auch zu machen. Also ich finde so eine Art Lockerheit und dann aber auch wieder ein bisschen Disziplin, weil es ja auch gut tut, wenn man merkt, man hält Sachen in Ordnung oder man kümmert sich um Dinge. Das kann auch so eine große Entspannung uns vermitteln. Oft denkt man so innerlich, ah nee, ich will mich entspannen, ich will die Sachen nicht machen und merkt gar nicht, wie viel Spannung das bewirkt, wenn man Sachen nicht gemacht hat und wie das auch, wenn es erledigt ist, man vielleicht auch merkt, boah, jetzt fühle ich mich wieder frei, jetzt fühle ich mich wieder locker, jetzt geht es mir wieder besser. Ja, das sind so die Sachen, die ich auf Lager habe und was mir die Kraft gibt, weiterzugehen. Und mein Bild, das habe ich auch schon öfter mal mit euch geteilt, das Vorbild, was ich habe, ist der kleine Esel, der auch manchmal voll bepackt mit großen Körben neben sich beladen, der einfach beharrlich und ruhig Schritt für Schritt seinen Weg entlang geht, der ganz intuitiv und feinsinnig ist, der sich nicht von anderen hin und her zerren lässt, aber der wirklich beharrlich auf seinem eigenen Weg bleibt und immer wieder den nächsten kleinen Schritt geht. Und das ist mein Leitbild, was mir immer wieder gut tut und mir immer wieder hilft. Genau, ja, wie geht's euch denn mit diesem Thema? Gibt's bei euch Phasen, wo ihr merkt, Heilung oder innere Entwicklung hat gerade alles überschwemmt und es ist nicht möglich, normal weiterzumachen? Was sind eure Dinge, die ihr dann tut? Wie geht ihr damit um? Vielleicht können wir uns in den Kommentaren einfach noch ein bisschen austauschen. So, und jetzt danke ich dir fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich habe hier schon meine dickeren Pullis rausgeholt. Vielleicht ist es bei euch noch warm oder restwarm, vielleicht auch gar nicht. Könnt ihr mal schauen, was heute angenehm ist, im Herbstwetter, das vielleicht auch noch ein bisschen zu genießen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe für dich und bis dann.